Hey, how's it going? Und welcome zum 31. Mal mittlerweile bei «Unterwegs daheim», der Reisepodcast von Schweizerdeutsch mit Larissa und Erik.
Wir sind hier mal wieder in einem Park, weil wir uns in einer weiteren Grossstadt befinden, nämlich in Mexico City. Wir werden euch aber noch gar nichts von Mexiko in dieser Folge erzählen. Wir werden euch wirklich eigentlich von unseren 5-6 Tagen USA, die wir hatten, berichten. Darum hat mich der Erik mit einem schönen Slang-Englisch begrüßt.
Wenn man überall den Läden hier begrüßt wird mit einer Frage und irgendwie interessiert es immer.
Und ich weiss nicht, ob man so die Antworten oder nicht antworten immer, weil sie haben dann auch zurückgeantwortet. Aber ich bin dann auch so, dass ich jetzt nicht sollen fragen.
Ja. Jo. Dann, sorry, ich habe zwei Vorderräume, die haben mich aus dem Konzept geworfen. Das ist aber fast, bringt uns mehr daraus, wenn sie ausweichen ganz kompliziert, als wenn sie vor der Kamera durchlaufen.
Vor allem mit uns nennen, den Augenkontakt suchen und schauen, wie wir reagieren auf sie. Dann sollen wir sie eigentlich beschäftigen, sorry.
Jo, bevor wir in die USA springen, haben wir noch zwei, drei Nachrichten wieder bekommen. Und eine, wo ich, die hat mir so ein, ja, das Highlight der Woche, war immer so eine Nachricht. Und eine ist diese Woche gekommen von Aline. Und zwar folgt sie uns schon seit längerem. Ich wusste, wer sie ist. Ich habe es angenommen. Wir waren aber nicht ganz sicher. Und dann hat sie uns geschrieben, sie kennt meine Schwester sehr gut. Mit Cynthia. Sie ist mit ihr, glaube 9 Jahre in die Schule gegangen. Sicher 6, das weiss ich. Ich glaube, es waren 9 gewesen sogar. ob ich sie auch noch kenne. Also, ja, noch so halb gewusst, wer sie sei. Und sie hat uns über ihre Kollegen, über Fabi gefunden und wollte zuerst nicht wollen, hören, aber jetzt war sie im Durchsucht und nervt sich wie auch Mona, dass nach dem Suchtdate sie jetzt jede Woche muss ganz brav warten auf die neue Episode. Ist noch von ihr.
Und was mega cool ist, sie hat uns so geschrieben, dass sie uns eigentlich immer zulässt, wenn sie im Fitness ist und ihr Training in dem Sinn der Länge von der Podcast-Episode anpasst. Und wir hatten ja ab und zu mal eine längere Episode gehabt, und da haben wir so ein paar geschlaucht. Und sie hat gesagt, dass wir durch unseren Podcast jetzt so für ihren Summer Body verursachlich sind. Und ja, das bin ich sehr gerne, wenn wir ihn schon nicht haben.
Genau, also es könnte sein, okay, vielleicht noch eine halbe Stunde allein, vielleicht geht es so 60 Minuten mal schauen. Kraft gut einteilen in diesem Fall. Hey, die zweite, es ist zwar nicht direkt eine Nachricht, aber sie ein bekannter Kollege eigentlich, mit zwei Jungs, die auch schon gleich lang wie wir eigentlich am Reisen sind und haben sich einen anderen Reisestil gewählt. Und zwar sind sie im Segel, haben sich ein Segelboot gekauft und sind von Spanien, glaube ich, losgesegelt und wollen von Spanien bis auf Neuseeland, habe ich gemeint. Das ist die Strecke, die sie haben.
Das, ja.
Seit Ocean Fellows, sie haben ja auch Instagram, sie haben ja auch Webseiten und sie haben eben neuerdings auch einen Podcast, weil sie sind mittlerweile letzte Woche, wenn ihr das gehört, gestartet von Panama aus, beziehungsweise durch den Panama-Kanal durch, machen sie Pazifiküberquerung mit einem Segelboot. Das sind jetzt, glaube ich, 30, 40 Tage einfach auf dem Segelboot.
Das ist mega krass, ja.
Und haben dort ein Daily Update drin, von dem her, geht mal vorbeilassen. Sie haben gerade, es ist jetzt Donnerstag, die erste Episode gedroppt und er hat mir gesagt, der Sutter, Lukas, sie tun jede Woche, jeden Tag ein Update geben. Ein kurzes zwar nur, von dem her, wenn ihr ein bisschen Weltreise wollt, einen anderen Stil und ein bisschen das Methadon braucht, zu unterwegs daheim, dort vielleicht ein bisschen hören. An dieser Stelle, gut segeln, Lukas,
gute
Luca
Reise,
und Jerome, ja. Die unterwegs sind. Und glaube, sie haben bei 40 dabei, nicht ganz sicher jetzt. Aber sonst sind aber die drei Jungs,
ja,
die segeln sind. Genau, gut segeln an dieser Stelle.
Genau.
Gut, dann kommen wir zu unserer Reise wieder zurück.
Genau, ja, wir haben den längsten Tag von unserem Leben hinter uns. Wir haben nämlich hier eine kleine Zeitreise gemacht. Wir sind von Tokio auf LA direkt geflogen. Mit der Zip Air, hat die geheissen. Das ist eigentlich so eine billige oder günstige Airline von Japan. Sie ist
so
recht neu.
Low-Cost, genau.
Ja,
halt
mich kann es schöner Low-Cost nennen als Billig. Du bist da so ein bisschen Airline-affin. Wie hast du das so gefunden?
Hey, es war ein 10-11-Stunden-Flug. Wir haben, glaube ich, 360, 70, 80 Steinzahl mit Gepäck. Also, das ist ein Langstreckenflug und das ist mega günstig.
Mm.
Und es ist halt Low-Cost. Man zahlt dann an Bord für jeden Gugus. Aber man zahlt halt irgendwie für ein Süppli 3 Franken. Und dann hier für eine Cola 2-3 Franken. Für ein Bier 2-3 Franken. Aber das ist mir viel lieber, dass ich das kaufen kann, was ich wirklich brauche auf so einem Flug. Auch wenn es halt das Wasser ist für 2 Franken. Und nicht das Doppelte zahlen für alles zusammen. Weil ich muss sagen, weil die Airline selber war tipptopp. Man hatte WLAN an Bord, wo man so wie ein In-Flight-Programm öffnen konnte. Man konnte Filme schauen, über das Handy zwar, aber eben, hat ja eh das Handy dabei. Und da verzichte ich lieber auf so Luxus, wie einen eigenen Bildschirm zu haben und so Sachen. Und zahlen dann wesentlich weniger. Und hast immer noch eine gescheite Airline. Und ja, also absolut zu empfehlen. Die Airline, wenn ihr irgendwo Tokio oder auch zu Asien anfliegen. Sie fliegen dort Singapur und Manila etc. Mhm.
Sie gab etwa 5-6 Strecken, die sie fliegen. Gell?
Ja, genau. Es ist ein kleines Netz, aber dafür sehr. Ja.
Ja. Das Essen war wirklich mega fein, was wir selber bestellt haben. Sie hatten sogar irgendwie vegane Nudelsuppen. Und ich habe natürlich, irgendwie, keine Ahnung, umgerechnet auch um 3-4 Uhr am Morgen mal getestet. Und ja, also, ich kann es auf alle Fälle empfehlen. Und dort sitzen sie recht komfortabel. Mhm. Die Fenster konnte man so abdunkeln mit einem Knopf. Das war auch noch nice. Ja, wirklich die, eigentlich recht modern.
Die, was kennen, was ist so ein Flugzeugtyp? Der Dreamliner. Boeing 787. Die ganz spezielle Eigenschaft hat aber kein Rollding, kein Rollfenster.
Ist das nur der?
Vielleicht haben sie die ganz neuen, aber der ist für das bekannt. Es ist ziemlich sicher der erste Flieger, den es hatte.
Okay.
Vielleicht haben sie die neuen Airbus A350 etc. Das weiß ich nicht.
Ja, eben, wir hatten den längsten Tag. Ich glaube, wir waren gesamthaft etwa fast 40 Stunden wach. Hat's
gesagt,
vielleicht ab und zu mal eine Stunde so ein bisschen dösend am Flieger, aber wir haben uns, glaube ich, mehr mit Netflix irgendwie unterhalten. Mhm. Und ja, ich finde es am Flieger aber echt schwierig zu schlafen. Und wir sind dann, denke ich, schon ziemlich verstrahlt in den USA angekommen.
Du sagst, ja. Recht, der längste Tag war nicht nur, als wir lang wach waren, sondern es war wirklich auch der gleiche Tag. Wir sind am Nachmittag um 3 Uhr vom 19. April, Freitag, sind wir losgeflogen. Und Tokio bzw. Japan ist ja recht am Anfang der Zeitzonen. Und sind dann eigentlich ein Schwanz der Zeitzone geflogen, sprich eigentlich durch die Nacht zurück wieder in den 19. April von USA. Sie sind morgen um 9 Uhr in den USA gelandet und den 19. April noch mal ganz dürfen durchleben. Und
das ist ja. Das war heftig, aber ich muss sagen, es war recht heftig, weil du die Jetlag-Police gespielt hast. Der Erik hat nämlich gesagt, Larissa, wir gehen nicht schlafen vor den 9 Uhr am Abend, wir bleiben jetzt echt wach.
Sie ist einfach durch.
Echt durch. Und ich war wirklich so ein Zombie den ganzen Tag. ich glaube, du hast mich auch noch gefragt, hey, was können wir machen, dass du mal so ein bisschen sicher bleibst. Und dann sind wir, glaube ich, in einen Target gegangen. Und dort blühe ich dann auch kurz auf. Aber als ich dann bei der Kasse ausgecheckt habe mit den Sachen, die ich gekauft habe, bin ich dann müde geworden. Aber es war schon recht happy gewesen, ja.
Ja, es hat dann schon angehängt irgendwie mit der Zeit. Plus eben auch die ganze Reise im Flugzeug und irgendwie wieder neue Eindrücke. Ja, es war schon noch ein spezieller Tag gewesen. Aber irgendwie auch wieder so ein Heimkommen, du hast es gesagt. Das haben wir das letzte Mal ein bisschen, in Thailand gehabt. Und jetzt rausgekommen, das wohlige Gefühl war eigentlich. Und das haben wir das Mal jetzt auch wieder gehabt. Mhm. Von wo kommt das Gefühl? Vielleicht kannst du dich aufklären, warum
es einfach,
das
haben. Ja, es war einfach alles halt so vertraut gewesen. Sinnvoll, also wir waren halt schon ein paar Mal beide dort gewesen, du hast auch Familie dort. Und auch generell habe ich das Gefühl, es ist uns von der Kultur gleich viel näher von den USA in die Schweiz als jetzt die ostasiatischen Länder, die ja wirklich recht unterschiedlich sind. Und von dem her gesehen, man hat sich sofort wohl gefühlt. Es hat eigentlich keine Akklimatisierung gebraucht, abgesehen vom Schlaf, den man nachholen musste. Hat jetzt mit.
Genau, es war recht schnell im Flow drin. Ja. Wir sind auch in Rekordzeit. Das ist jedes Mal, wenn man so von USA für sich Angst hat, und das ist mühsam, ist die ganze Migration. Also das Einreisen ins Land, wie sie so, what do you want here? Do you bring guns to America? Have you ever
done? Are you a terrorist?
Are you a terrorist? So Google ist eigentlich so, ja, was hat jetzt gewisse Antwort? Und einfach der Prozess mega mühsam ist. Haben wir jetzt ESTA beantragt, ein paar Wochen vorher. Das ist wie das Online-Visa, kann man so ein bisschen sagen. Das ist mega schnell durchgekommen, für irgendwie $20. Wir sind dann schlussendlich gelandet. Sie können sofort durch Immigration durchgehen. Wir waren die Ersten. Der hat uns ganz freundlich gefragt, was seid ihr da? Seid ihr am Reisen? Wie lange seid ihr da? Was habt ihr alles noch vor? So lange.
Also was? Habt ihr euren Job aufgegeben und eure Wohnung gehen? Er hat wirklich mega Smalltalk gemacht. Wir waren fast überfordert mit dieser Freundlichkeit.
Du warst in den USA eingereist. Du warst immer so eine Grießgrenze.
Ja.
Ich hatte richtig Angst gemacht. Und das Gefühl hast, du bist zwischen Handschellen und Beachwalk irgendwie kannst rauslesen. Nein, das ist mega schnell gegangen. Das Gepäck her, Larissa ist auf das WC. Als sie zurück ist, hatte ich beide Rucksäcke schon.
Ich bin so eine dicke Stange und dachte, wenn kommen wir unsere Rucksäcke? Und dann die stehen ja schon neben dir. Also wirklich so schnell.
Wir waren wirklich innerhalb von 20 Minuten vom Flugzeug draußen gewesen, vorne beim bei diesem Terminal-Ding, wo man abgeholt wird eigentlich.
Ja. Ja, es war schon schön, eben mal wieder in den USA zu sein. Man hat jetzt aber gut, kann ich vielleicht vorgreifen, so finanziell betrachtet ist es gut gewesen, sie müssen nicht länger bleiben. Weil die USA ist schon viel, viel teurer geworden, als halt wir das noch so vor ein paar Jahren erlebt haben.
Sí, hablamos, pero estamos grabando algo, perdón.
No te preocupes,
no te preocupes.
No pasa nada.
Ja, also gehen wir zurück in Deutschland, wir haben wie gesagt nächste Woche auf Mexiko. Sí, no, no, no te preocupes.
Sí, sí, no te preocupes,
todo bien. Todo bien.
A ver si la recuerdan, ¿no?
Sí, todo bien. Also er hat uns gefragt, ob wir den Teil rausschneiden. Und ich habe gesagt, ja, sicher, gar kein Problem.
Das schneiden wir nicht raus.
Das schneiden wir gar nicht raus. Vergiss das, Kollege, jetzt hat ich ihn angeschaut.
Also zurück in die USA. Es ist alles halt ziemlich teurer geworden, als wir das vor 5 bis 10 Jahren eigentlich so ein bisschen erlebt haben. Ich glaube, Covid spielt da eine recht grosse Rolle. Mhm. Es hat die Unkel Renault gesagt, es hat ja, die Wirtschaft halt recht beeinflusst. Und was auch teuer war, ist das Auto. Oh, das habe ich voll am Erik überladen, Auto-Mietung. Und dann habe ich noch so gefragt, so, hast du jetzt eigentlich das Auto gemietet? Und irgendwie haben wir gar nicht mehr darüber geredet. Also ein paar Tage bevor wir in die USA gingen. Und du, ja, kannst du dich ein überraschen. Und ich so, also wie jetzt? Du hast eigentlich das günstigste genutzt und auch irgendein Kruzli. Und ich so, aha, also, willst du mir dann nicht gleich zeigen, was es für Alternativen gab? Nein, ja, spielt im Fall wirklich keine Rolle. Und dann kommen wir dort an. Und dann sind wir bei dieser Autovermietung und dann sagt der, der das Auto vermietet, ah, oh, nice car. Und ich so, Erik, was hast du vermietet?
Wie heisst das Auto?
Dodge Challenger.
Genau. Richtige Ami-Schlitten. Ich muss sagen, ich war dort auf der Webseite der Vermietung, habe ein bisschen durchgeschaut. Und dann so $250 für 5 Tage hat es geheissen für einen Ford Fiesta. Standardauto kennen wir alle, das kleinste Druck, das günstigste. Dann hat es für 350 Franken, also sagen wir, vielleicht 25% mehr, wenn wir es positiv rechnen, hat es einen Dodge Challenger gehabt. Dann dachte ich, ja komm, wir sind nur noch einmal in den USA, so. Vielleicht gehen wir noch mal, vielleicht dann mit King oder so. Dann dachte ich, hey komm, das gönnen wir uns jetzt. Mein Guilty Pleasure ist schon ein bisschen, ich bin jetzt nicht ein Fan, aber ich habe manchmal schon ein bisschen Freude an Autos. Jetzt vielleicht eine Talk-Episode gesehen und werden jetzt in dieser Folge auch noch mal so ein bisschen sehen. Dachte ich, komm, warum nicht? Die $100 haben wir schon dümmer ausgegeben. Leider ist es wie immer so in den USA. Ich wusste, Texas könnte noch dazukommen. Nein, das war schon dabei. Ist er dann gekommen, oh yeah, nice car, willst du noch ein Upgrade? Dann gesagt, nein, ist gut, bleib bei dem. Okay, it's $350 and the insurance is again $350. Ich sag, was?
Ich bin jetzt neben dran gestanden und ich so, Erik, was?
Oh. Ja, dann, also was, 350? Ja, it's a sports car. So.
Ich muss mal schnell übersetzen, aber es ist die Versicherung, die doppelt so teuer war. Wie, also nein, es war genauso teuer wie das Auto, aber es ist nicht alles doppelt so teuer geworden. Mhm. Und dann hat er eben so gesagt, ja, es ist ein Sportauto, darum braucht es eine andere Versicherung. Dann sage ich, ah ja, bravo, für irgendwie 5 Tage 700 Steine Automiete, aber ja.
Ich sage, ja, $630. Hast du dann noch ein bisschen entgegengekommen mit der Versicherung irgendwie?
Das stimmt, weil wir beide so, nein, oh mein Gott, hat er noch günstigere Auto? Und er so, nein, es ist das Coachella Festival momentan, sie sind komplett ausgeschossen.
Dann ist es ein bisschen entgegengekommen. Am Schluss haben wir eben, sagen wir mal, 600 Schweizer Franken sind dann für 5 Tage Automiete. Es ist, glaube ich, im Schnitt wahrscheinlich normal, was man in den USA zahlen kann. Ja. Aber für unser Reisebudget, da wüssten wir unterwegs sein. Es war eine rechte Hypothek, schon so in den Tag zu starten. Aber wir haben auch die Alternative noch gehabt. Der Renaud hat uns ja gefragt, dein Anbieter, mein Onkel oder Götti. Beides ähnlich ist er, der dann auch noch vorkommt, über diese Karre so runterbringen, würde ich das sehr gerne anbieten. Aber es ist für ihn ein grosser Aufwand, haben wir auch gefunden. Mhm. Und plus, wir haben auch gedacht, hey, oder ich habe das vielleicht gekommen, weil ich mal so eine sättige Karre mieten da in USA. Und dann haben wir das Angebot leider haben es nicht angenommen und haben dann dort ein bisschen die Variante gewählt.
Ja, also der Erik war eigentlich konstant am Grinsen, wenn er irgendwie da ein bisschen auf die Tube können drücken konnte. und es hat, also wir haben jetzt auch im Bauch, haben wir gehabt, wie eine Mutter müssen festhalten am Fenster. Ich sagte, hey, Erik, nicht so schnell. Aber du bist nie zu schnell.
Ich bin nie schnell, das ist lustig. Beschleunigung, ja, ist da natürlich. Ja. Aber eben, du bist halt irgendwie 40 Meilen, weil es etwa 60 km/h ist. Und dann gehst du halt ab vom Gas oder vielleicht auf der Autobahn mal schnell drücken. Aber sie sind da schon anständig gefahren, aber Beschleunigung ist etwas, was eigentlich lustig ist. Und Spass macht es, um ein Auto zu fahren. Und halt auch einfach das Feeling, wenn man rumläuft, wenn man zum Auto herläuft. Ja, ich kann es jetzt sagen, ich habe immer rückwärts parkiert, weil ich einfach Freude hatte, wenn ich zum Auto hergelaufen bin. Schau das Auto vor, die Autofans werden es verstehen, die es nicht, vergessen, das müssen wir nicht zulassen. Einfach das Gesehen, das Auto, halt die Freude zu haben.
Ach, das
und das, was man auch gezahlt hat, halt schlussendlich zahlt man einfach 50% von dem war Transport, 50% war einfach Freude im Auto. Das hat so voll ausgeschöpft. Oder hey.
Ja, und wir haben auch sehr, sehr viele Stunden vom Tag im Auto verbracht. Darum haben wir heute so festgestellt, wir haben nicht enorm viel Videomaterial von der USA. Einfach mit Grund ist, dass wir viel im Auto gehockt haben.
Aber es ist halt Los Angeles so geschuldet. Es ist einfach eine Autostadt. Es ist eine Riesenstadt von der Fläche her. Im Vergleich zu Tokio wahrscheinlich überhaupt nicht dicht besiegelt. Mhm. Aber ja, sehr, man braucht einfach ein Auto, auch für Sightseeing. Wir sind ganz im Auto gesessen, wo ich so ähnlich Sightseeing gemacht habe. Es war auch noch gemütlich, dass man ein schönes Auto hatte, ein grümiges Auto drin, mit einer guten Musikanlage.
Es hat echt nur also eine Dreitür, sag ich mal, oder?
Ja, genau.
Das ist das, wenn man irgendetwas auf den Rücksitz hat, hat man aber da ins Auto reinklettern. Das war so das Einzige. Aber sonst vorher war es grümig und mega gute Musikanlage. Also es hat auch für jemanden, der jetzt nicht so mega Auto interessiert ist, also ist es mega cool gewesen.
Ja. Ja. Hat Spass gemacht.
Ja.
Gut, ihr merkt, man hat schon sehr viel Zeit von dem gehabt. Wir gehen jetzt mal weiter eigentlich zum nächsten Punkt, eigentlich zum ersten Tag, wo wir sie angekommen sind. Wir sind im, wie hat es geheißen, Betty's Crash Pad. Das ist unser... Es war eher ein Airbnb, hat jetzt gesagt, oder ein Homestay.
Es war ein Homestay ja. Und ein bisschen ausserhalb von Los Angeles Downtown, Venice oder Santa Monica. Es war südöstlich.
Ja, südlich eigentlich. Voll.
Eigentlich südlich,
südlich,
oder?
Ja, voll. Torrance hat es geheißen.
Torrance hat es geheißen. Und wir hatten etwa 3-4 Stunden auf Venice von dort aus. Und eine gute halbe Stunde auf Downtown, hat jetzt gesagt, oder?
Ja, also, je nach Verkehr ist zwischen 1/2 Stunde und 45 Minuten gehabt.
Ja, aber eigentlich für Schweizer Verhältnisse ist das enorm lang, aber in den USA ist das, du bist ja mega nah vom Zentrum. Mm. Und das war eigentlich auch recht herzig. Es war so eine kleine Siedlung, wie man es auch so ein bisschen aus den Filmen kennt, mit diesen Zufahrten. Und Ender ziemlich einfach gehalten, aber er war dort noch alles am Umbauen. Er hatte dort wie mehrere so kleine Apartments. Und es hat mega gefällt, mal wieder ein bisschen Platz zu haben.
Definitiv. So ein bisschen ein Zuhause wieder. Ja. Ein grosses eigenes Badzimmer, ein grosses so Zimmer. Irgendwie. Ja, vielleicht ein Gärtchen, das wir dort hatten. Ein eigener Parkplatz. Ja. Einfach so ein Vorstadtleben haben wir eigentlich gehabt.
Das ist cool. Ja. Und du hast nämlich auch gesagt, dass das Badzimmer, das wir in diesem Guesthaus hatten, grösser war.
Das war doppelt so gross, flächenmässig.
Nein, als Zimmer war es doppelt so gross.
Das ist easy, doppelt so gross. Ja, flächenmässig wie...
als das ganze Zimmer, das wir in Tokio hatten.
Genau, das zweite, das wir hatten. Und ich das Video gezeigt habe davon.
Haben wir es eigentlich von innen gefilmt?
Nein, leider nicht, nur von draussen.
Schade. Vielleicht können wir gleich noch ein paar Bilder oder so vom Internet reintun. Ja. Weil es ist schon noch herzig.
Dann sind wir eigentlich am ersten Tag, als wir angekommen sind, wir direkt auf... Sind wir direkt auf Santa Monica gegangen. Das ist, glaube ich, eines der bekanntesten Orte in...
Hi, ne hablan
español. Sí, pero estamos grabando algo por el momento.
No pasa nada.
Sind wir auf Santa Monica, das ist, glaube ich, so der bekannteste Ort in Los Angeles. Mhm. Und ja, wir waren ein paar Mal da. Es war so ein bisschen das Zweizeichen, oder nicht?
Ja, ich habe es mega schön gefunden, obwohl wir eigentlich die Ortschaft, die wir alle besucht haben, schon mehrmals haben gesehen, hat für mich die USA immer gleich noch so der Faktor, dass sich so ein bisschen kribbelt im Bauch, wenn man dort ist. Halt, wenn man es von den Filmen, von den Serien kennt und halt eben ja, die American Way of Life und die American Dream, obwohl es gleich so ein bisschen geändert hat, seit den letzten Mal, wo wir sie dort
sind.
Man hat gesagt, also der Glanz, wie du hast gesagt, der Glanz ist so ein bisschen am Verblassen, hat jetzt mehr wahrgenommen. Mhm. Vielleicht kann ich dort auch vorgreifen, es hat recht viel homeless people gehabt. Sehr viel offensichtlich Drogenabhängige. Ich glaube, Fentanyl ist ein ziemliches Problem.
Dort. Sehr stark drogenabhängig. Nicht so wie die obdachlosen Boys, die wir in Bern haben, die manchmal Leute rumrufen oder so. Oder dumme Sprüche rauslassen. Nein, sondern wirklich sehr, man kann es leider nicht anders sagen, sehr kaputte Leute. Die,
sehr.
Ja, wo man die wirklich fragt, hey, wie können sich die irgendwie noch ernähren, so wie die ihren Zustand jetzt ist, wie sie auf der Straße rumliegen. Es ist bedenklich.
Und auch wie ihre Haut und so oft halt dort aussehen. Ich glaube, das Fentanyl macht einfach einen vollkommen kaputt. Und die sind teilweise wie Zombies. Irgendwie haben sie in Gebüsche hineingeschaut, dass sie in den Gebüschen gelegen und das haben wir schon so in den USA noch nicht gesehen.
Ich gehe noch weiter, wir haben es noch ganz auf der ganzen Weltreise noch nicht gesehen.
Das stimmt, ja.
Also wir waren jetzt in Indien, in gewissen Quartier. Und das ist, da haben wir nicht Leute gesehen, die in so einem schlechten Zustand waren. Was schon sehr nachdenklich gestimmt hat für ein Erstweltland. Ich sage jetzt wirklich Anführungszeichen Erstweltland. Wie das so weit kann kommen irgendwie. Und das war schon ein bisschen traurig für uns, zu sehen, zu feststellen. Irgendwie.
Ich glaube einfach, Jerry ist wiederum halt nach Covid noch viel, viel grösser aufgegangen, dass gleich noch sehr, sehr viele sehr reiche Leute im Bereich Los Angeles herum hat, aber noch viel mehr Arme. Mhm. Und man hat so gesehen, es haben viele Leute im Zelt, waren wirklich in teilweise schönen Quartieren, Irgendwann ist es ja schön, dass sie dort belassen werden und sie nicht müssen räumen, weil sie haben offenbar wirklich keine andere Möglichkeit. Aber wir haben das eben wirklich jetzt noch in keinem Land eigentlich so gesehen.
Genau, also, aber es gibt wirklich die zwei Seiten eigentlich. Man kann es jetzt von Kalifornien sagen, wahrscheinlich USA generell. Das, was man vielleicht sieht, oder schöne Bilder, oder hier sieht, oder auf Instagram haben gesehen. Aber eben auch die andere Seite, wo wir ja, auch nicht dafür haben, das Fotos, die Leute, die dort in dem Zustand sind. Aber eben, es ist wirklich sehr zweiseitig und zum Teil wieder abstrakt, so ein bisschen wie in Indien, die Differenz oder eben die Schere, die man dort sieht. Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet von Santa Monica.
Ja, aber irgendwie hat mich das gepasst, weil wir haben es wie dort wie zuerst mal so ein bisschen wahrgenommen. Wir haben es halt viel auf Social Media gehört von diesen Fentanyl-Zombies und es ist wirklich traurig, das zu sehen. Ja. Und dann ein weiterer Punkt, Cannabis ist ja legalisiert worden in den USA, also nicht in den USA, in Los Angeles, also Kalifornien.
Kalifornien, genau. Aber es ist generell so medizinisch, es ist schon seit x Jahren und jetzt ist es auch generell ganz legalisiert worden.
Und das hat man auch sehr stark gemerkt, weil der nächste Ort, wo wir her sind, war Venice Beach. Und es hat schon immer ein bisschen gerasselt, wenn man dort war. Aber es hat noch nie so viel gerasselt, wie dann, wo wir dort waren.
Ja, es ist also ganz extrem. Venice Beach ist eigentlich unterhalb von Santa Monica. Ist auch mit so einem Beach-Pier oder so einem Wägli mit dem Velokabenfahrer verbunden. Und es ist mega schön, auch zum Herlaufen. Ist sehr alternativ, ja, und nicht alternativ im Sinne von Ritthalle bei uns, sondern wirklich komplett abgespaced in alle Richtungen.
À la Pilzli,
aber auch eben Skater hat es gibt Basketball gespielt, Muscle Beach ist dort, sehr viele Musiker, sehr viele Künstler, die ihre Art verkaufen. Dann hast du wieder irgendeinen, der komplett schräge Kleider daherkommt vom Skateboard. Und es ist einfach eine ganz wilde Mischung, die mega spannend ist zum Zuschauen. Aber eben, dort natürlich auch Marihuana sehr präsent ist. Und wir haben dort einen Dude gesehen, der wahrscheinlich ein Dealer
war. Was war das für ein Tag?
Ah, genau. Das kommt noch dazu.
420. Das hast du mir beigebracht. Wisst ihr, was 420 ist? Ich weiß nicht. Was.
Ja, also eben. Die Marihuana-Konsumenten unter uns oder unter euch werden es wahrscheinlich noch besser kennen. Ich weiss einfach, es ist der Tag von der Kiffer, beziehungsweise wo man das Marihuana sehr feiert. Und ich glaube, es hat damit Zusammenhang, dass irgendwie eine gewisse Anzahl Dollar mit einer gewissen Anzahl Gramm irgendwie so verknüpft ist wegen dem 420. Bin aber nicht ganz sicher. Das könnte mich gerne belehren. Aber das war auch der 20. April, den wir dort waren. Und entsprechend hat das ein Dealer, oder ist wahrscheinlich kein Dealer, ist einfach ein Verkäufer von Marihuana. Hat das genutzt für eine ganz geschickte Marketingaktion. Ist dort wirklich mit einem Sack voll Blüten durch einen Skatepark durchgelaufen und hat einfach den Leuten Häppchen verteilt, also so Hämpfchen, ja, aber es waren ein paar Blüten, genau, also ich weiß nicht wie viel Gramm, aber zwischen 1 und 5 Gramm, hätte ich gesagt, fix war das.
Ja, ja.
Was glaube für ein paar Joint längt.
Also ich glaube, mir hat Hang wirklich so wie ein Trichter herhaben, der hat es gefüllt. Also.
Und sein Ding ist, glaube sie hat es einfach verschenkt als Mösterli und dann auch sein Nummer gegeben. Sie ihm anrufen, das war seine Promo an dem 25. April.
Lustig, uns hat er es nicht angeboten, weil es hat neben so ein paar junge Typen gehabt. Und auf der anderen Seite hat es auch wieder so ein paar von unserem Alter gehabt. Und dann hat er auch noch angeboten, aber uns nicht mehr. Auch
touristisch oder zu spiessig ausgesehen.
Auch zu spiessig ausgesehen, ja.
Genau. Neben Venice Beach bin ich auch noch skaten nochmal mit dem Surfskate. Jetzt weiss ich, wie es heisst. Oder Carver heisst es, glaube ich, auch. Der hat das Brett gemietet und wieder mal ein bisschen rumgecruiset. Und das war sehr nice. Und etwas so ein kleines Goal, das man, glaube ich, abhäkeln kann, zu Venice Beach skaten. Das ist schon...
Das war cool.
Ja, sehr cooles Feeling irgendwie dort.
Ja, wir sind dann noch einmal an Venice Beach gegangen, nämlich weil wir den Renu getroffen haben. Wie der Erik schon erwähnt hat, das ist Erik sein Onkel und sein Götti. Und es war mega cool, dass er sich Zeit genommen hat für uns, weil er wohnt ungefähr 4 Stunden nördlich von Los Angeles. Und ja, hat extra einen Weg auf sich genommen, einen Tag auf und ab zu fahren, um einfach mit uns Zeit zu verbringen.
Ja, das war mega cool. Wir haben gesagt, hey Renu, wir sind wirklich nur 4-5 Tage da. Auch mein Cousin, Jesse, der in San Francisco wohnt. Hi Jesse.
Hi.
Sie hört dazu. Das ist immer eine gute Schweizerdeutsch-Lektion, glaube ich. Und der Mike, ich bin nicht ganz sicher. wohnt auch beim Renu in der Nähe. Aber eben, da sind sie beide voll beschäftigt und busy. Und wir haben einfach gesagt, hey, wir sind hier 4-5 Tage. Wäre cool, wenn wir es sehen könnten. Aber uns ist es fast ein zweiter Weg zum Rauffahren, wenn wir nur so kurz da sind. Und er hat gesagt, hey, kein Problem, ich komme runter. Und ist näher nicht alleine gekommen. Mikey hat leider nicht können. Er hat jetzt viel zu tun gehabt, schon selbstständig.
Mit seiner dritten Tochter.
Mit seiner dritten Tochter, genau, ist er gekommen. Mit der Kona.
Ja.
Das ist, ja, der, überlasse ich dir Kona. Das ist... Ja,
Kona ist so eine Süße. Kona ist Dobermann. Und nicht so ein Dobermann, wie man kennt, mit den angeschnittenen Ohren, sondern ein Dobermann mit diesen Flappy Ears. Also wirklich, sie sieht so, so süß aus. Und sie ist wirklich mit dem Renault 1. Also die sind wirklich Seelenverwandte. Und ich durfte mit ihr spazieren. Und das war so ein Traum, ja, für mich, von mir gewesen, irgendwie im Venice Beach mit einem Hund zu spazieren, weil es hat so viele Hündler der hatte. Und ja, ich hatte es auch mega schön gefunden, dort einen Hund zu haben. Und dann hatte ich dort für einen halben Tag einen Hund. Und ja, das ist mega genossen mit ihr, obwohl sie schaut immer, wo der Renault ist. Also, obwohl ich sie alleine hatte, hatte immer Glück, wo ist wieder der Renault. Oder wenn er schnell weg ist, war es schon nicht so cool für sie. Also, es war unherzig, so das Zusammenspiel zu sehen.
Also, die Larissa hat echt nichts zu melden gehabt. Also,
nein,
sie
nicht, nein.
Sie hat sich zwar alleine haben von Larissa, aber sie konnte rufen und tun. Sie hat wirklich nur von Renault gehört.
Und der Renault macht irgendwie «Kona» und sie macht so Kopf drehen und auf ihn los.
Ich glaube, jetzt, für mich war es das dritte Mal, was ich gesehen habe. Für
das zweite.
Genau. Wahrscheinlich das letzte Mal für uns, wo wir sie gesehen haben. Sie ist schon eine ältere Dame und auch nicht mehr so lang macht. Aber es war auch schön, sie nochmal
zu
sehen und noch mit ihrer Zeit verbringen am Strand, sie umgesäckelt ist wie eine junge Welpe, die sie gar nicht kennt. Das ist ein mega herziger Hund, der Renault da hat.
Ja, wie war es für dich, wieder mal ein Familienmitglied zu sehen, nach so langem?
Ja, ist ja nicht so lange her, ist eine Woche her gewesen, eigentlich, nicht einmal. Zwei Tage eigentlich. Vom Lücku.
Okay, stimmt. Aber ein näheres Familienmitglied. Genau, ja. Jetzt habe ich gedacht, wen haben wir noch
gesehen? Genau, nein. Ja, es war cool. Es ist wirklich, Renault ist wie... Ja, es ist halt einfach der Götti, wo immer der coole Götti in den USA wohnt, den man halt leider immer noch alle zwei, drei Jahre gesehen hat, wenn er in die Schweiz ist gekommen. Oder eben nach einem gewissen Alter, wo wir dann regelmässig über ihn gegangen sind. Seit 2012 war ich fünfmal denen jetzt bei ihm. Ja, es ist immer mega cool, mega intensiv gewesen, die Zeit mit ihm. Und super gsi, nochmal so ein heimliches Gefühl irgendwie. Ich glaube, für ihn halt auch, weil eben, er wohnt in den USA, hat zwar auch zwei, drei Schweizer Kollegen, die dann wohnen, aber eben für ihn ist es auch cool, immer wieder jemanden aus der Schweiz bei sich zu haben und auch ein heimliches Gefühl irgendwie. Das haben wir uns, glaube ich, da gegenseitig können geben.
Ja, und schon mega schön. Er verfolgt unseren Podcast so wöchentlich. Er hat dann auch gesagt, als er ist heimgefahren am Sonntag, ja, er müsse jetzt langsam mal heim, weil es ist gleich Mittwoch und ich habe die neue Episode, dann müssen wir daheim sein. Ja, das ist mega herzig, wie viel Freude man eben auch Familienmitglieder natürlich bereiten kann, wie viel sie einem zurückgeben. Das bedeutet uns mega viel. Das motiviert uns auch auf das Neue immer wieder.
Ja, er macht auch immer Werbung bei seinen englisch sprechenden oder amerikanischen Kollegen für unseren Podcast, weil sie natürlich nicht verstehen, aber er hat immer Freude, eine englische Episode rauskommt. Ja. Dass er etwas hat, was sie auch verstehen. Das ist natürlich auch immer schön.
Das ist immer cool.
Ja, Renault ist näher. Retour gefahren und wir sind mal Richtung Downtown gegangen. Es war am nächsten Tag erst das Ende.
Sind wir neu in und out gegangen an diesem Tag? Kann das sein?
Wenn wir das noch aufnehmen?
Du sollst es aufnehmen, das ist so dein Highlight.
In und out Burger. Die, die es kennen, die kennen es, die wollen es nicht erklären. Und den anderen kann ich gerne schon ausholen. Ganz einfach, es ist eine Fastfood-Kette. In Anführungszeichen wie jede andere oder eben auch nicht. Sie haben, leider nur einen Fleischburger. Ich komme dann auch noch darauf zurück. Einfach ein Hamburger, ein Cheeseburger und ein Double Cheeseburger. Das sind drei Burger, die sie haben und das ist alles.
Seit den 60er Jahren auch.
Ja, irgendwie so. Das Pommes noch dazu und die Burger sind einfach super nice, solid, preiswert. Und es ist immer ein Highlight, dort herzugehen. Renu hat uns das gesagt, vor 12 Jahren, als wir das erste Mal waren. Und er sagt auch, das ist das einzige Fastfood, das er aber gegessen hat, weil es einfach wirklich, sagen sie, der Renu würde sagen, huere fein ist. Ja, also das Konzert ist sehr einfach. Und mittlerweile haben sie auch, ja, vielleicht einen Veggie-Burger.
Es ist ein kleiner trauriger Veggie-Burger. Aber er ist recht fein, weil es ist eigentlich entweder ein normaler oder ein Cheeseburger, einfach ohne das Fleisch drin. Und dann hat man einfach die feine Soße, den Orange Spread, der so ein bisschen wie Big Mac-Soße ist, die feinen Brioche-Brötchen, einen recht knackigen Salat, Tomaten, gefühlt 3 Kilogramm Zwiebeln und eben Käse drin.
Ja.
Und ich habe das einen der feinsten Burger gefunden, auch wenn es wie Käse eben so ein Substitut hat drin gehabt zum Fleisch.
Ja.
Von dem her habe ich es recht nice gefunden.
Definitiv. Und was mega ikonisch ist, ist der eine In-N-Out Burger, der direkt neben LAX Flughafen ist, also Los Angeles Flughafen, wo die Flugis hinter dem Schild durchfliegen und landen. Und die sind vielleicht noch, schwierig zu schätzen, vielleicht 50 Meter Höhe, vielleicht 100. Mega schwierig zu sagen, aber die fliegen mega nahe so durch. Das ist sicher ein sehr spezielles Ding, wo wir auch die Aufnahme reintun.
Noch was an der
Juhu, das war einer der Fastfoods, die wir hatten. Auf die anderen gehen wir näher zurück, weil wir gerne noch kurz schnell auf etwas weitere Erinnerung eingehen von mir. Und zwar ist das Fast and Furious. Ich glaube, für viele, ich kann jetzt nur sagen Jungs, glaube Frauen, ist das sehr, oder Mädchen dann war es wahrscheinlich noch, als der rauskam, 2001. Da war ich 8, 9. Da
haben wir uns noch nicht kennen.
Da noch nicht kennen. Bin ich mit dem Senu, wo ich aufgewachsen bin. Voll in dieser Tuning-Phase, Autotuning-Phase drin, Need for Speed, Underground und eben die ganzen Swiss-Tuner-Heftchen und dazu natürlich die ganzen Fast and Furious-Filme. Und da reden wir mal von den ersten zwei, vielleicht drei Filmen von denen. Die anderen, die wir noch ausklammern, die waren ja nicht mehr so der Wahnsinn gewesen. Aber das ist, und der spielt eben nach Los Angeles, die Filme, beziehungsweise der erste vor allem. Und da gibt es Dominic Toretto House, das Toretto House eigentlich, wo sehr ikonisch ist, wo die erste Szene, wo der Dominic Toretto wohnt. Und viele haben gemeint, oder ich habe immer gemeint, das sei so ein Filmset oder so. Aber nein, das Haus gibt es wirklich, das steht in einem Quartier und ist auch noch bewohnt von ganz normalen Leuten. Wie wir nachher festgestellt haben, sogar noch der dort wohnt, haben wir noch gesehen. Und ja, es ist natürlich eine mega Sehenswürdigkeit für die ganzen Fast and Furious Fans, das anzuschauen. Und sie haben es natürlich auch nicht können lernen gehen.
Obwohl sie dort so ein Schild hergetan, dass man nicht auf das Grundstück kommen soll, was ich absolut verstehe, weil schon nur, wo jetzt wir dort waren, sind noch sicher drei andere Autos suchen gefahren, weil dort Fotos gemacht. Also, wenn man dort wohnt, ist die Privatsphäre auch schon so ein bisschen eingeschränkt. Aber es ist halt wirklich eine mega coole Strasse, weil wenn man dort so ein bisschen auf die Anhöhe raufläuft, sieht man eigentlich auf Downtown runter. Und ja, es liegt mega schön und ich glaube, die hat schon recht gekribbelt.
Ja, mega. Es ist genau das Haus, das die Form hat. Sie haben zwar verständlichweise einen Zaun vor der Abbauen, weil so viele Leute vor der Hand sind, wie man die Hütte hineinsieht. Verstehe ich auch. Und irgendwie hatte ich ein schlechtes Gewissen, gehabt, dort in die Privatsphäre hineinzugehen. Beziehungsweise, und wiederum ist es halt einfach eine öffentliche Strasse dort. Mm. Und ja, das haben wir halt nicht wollen gehen. Und so ein bisschen, ist leider geil.
Und ich habe das Gefühl, der Eigentümer dort könnte das Haus so teuer an irgendeinen Fast-Fan verkaufen.
Ja, oder einfach Geld machen damit, als Geldquelle.
Oder Airbnb oder so.
Führungen machen, Airbnb, was auch immer. Also, ich weiß nicht, was er damit will, aber das wäre sicher eine sehr gute Geldquelle. Weil die zweite bekannte Location hat es gecheckt. Das ist wirklich der Sandwich-Shop. Ich glaube, Toretto. Shop oder so, ich weiß nicht genau, wie er heisst im Film. Der ist wirklich down the road, die Strasse, aber dort ist er. Und das ist auch dort die ganz bekannte Szene, wo durch Paul Walker, also Brian im Film, sein Tuna-Sandwich geht essen, wo er immer zur Mia will. Auch dort ein kleiner Childhood-Crush von mir, ich glaube von sehr vielen Jungs und vielleicht auch Mädchen, die Mia. Wo dort leider nicht ist der war, um seinen Shop gegangen.
Es war ein bisschen underwhelming, die Person, die dort war. Es ist so eine kleine, rauche, asiatische Verkäuferin, die ihm knapp gegrüsst hat, wenn wir reinkamen. Wir haben dann etwas der gekauft. Es gab so Schleckzeug, einfach, dass wir etwas der gekauft haben. Dann habe ich noch gefragt, ob sie vielleicht noch eine Toilette hat. No. Und ich so, okay. Herr, ja, es war jetzt nicht ganz Mia, die wir hier getroffen haben.
Nein. Aber es ist mega ikonisch, weil es gibt auch die Szene, wo eben die Schlägerei losgeht zwischen Brian und Vince. Und die ist wirklich auf dem Parkplatz dort vorne gedreht worden. Und eben. Gleich im Auto vorher, ich glaube, die nichts mit Fast and Furious denken, sich etwas lernen. Und die Filme auch so geliebt haben wie ich, die denken, ah, mega geil, seid ihr da gewesen.
Ja, es war so recht nice gefunden. Ich habe die Filme auch die ersten drei auch ein paar Mal gesehen. Von dem, also ich hatte es jetzt nicht so im Kopf, gehabt, wie das noch aussehen dort, weil wir sind dann noch an einen anderen Ort hergefahren. Und ich sah schon etwas im Navi eingegeben. Und dann sind wir dort gewesen, und ich so, Erik, was machen wir hier? Und du so, ja, das ist ein weiterer Ort. Und ich so, aha, also was für ein Ort? Und dann, ja, von Fest, der Bahnübergang dort, am Hafen Unger. Ja. Und dann, ja. Also,
das ist so die bekannteste Viertelmeile. Viertelmeile war immer die Rennstrecke, die sie gefahren sind. Und ist die auch ikonische Szene, wieder ganz am Schluss, wo sie nochmal das letzte Rennen haben gegeneinander, im ersten Film, der Brian und der Toretto, wo sie die Viertelmeile fahren, ganz knapp vor einem Zug über den Bahnübergang durchspringen. Und dann macht der Dominic Toretto macht einen Autounfall und der Brian gibt ihm dann den Autoschlüssel. Das ist auf dieser ganzen Straße spielt das. Ist ein Industriegebiet, beziehungsweise ein Hafen
recht
cool, ist es.
Ja.
Ja, recht cool. Coole Location, die sie dort gewählt haben. Leider hat es noch viel Lastwege rumgehauen. Man nimmt es nicht so ganz wahr, dort, vielleicht in den Aufnahmen, die wir haben. Aber auch dort ist wie recht speziell gewesen, so zu wissen, okay, das ist der Bahnübergang, wo sie dort so ganz ikonisch drüber kumpen, sogar fliegen. Ich weiss nicht, wie sie geflogen sind, wahrscheinlich
ist flach. Ist echt flach, ja. Auch eine Rampe noch herbauen.
Aber schon.
Ja. Aber ich glaube, ich muss den ersten Film auch noch einmal schauen. Mhm. Jetzt, so nachdem wir sie da waren. Weil zum Beispiel von Japan her möchte ich unbedingt noch eigentlich den Hachiko-Film schauen. Der ist in Shibuya, haben wir das dann so ein bisschen erwähnt. Und jetzt fasse ich das langsam an, sammeln, die Filme, die ich hier noch einmal schauen.
Genau. Aber definitiv, wenn ihr zu Los Angeles seid und Autofans, sind alles einfach zugängliche Orte, wo ihr nichts müsst zahlen müsst. Es gibt noch ein paar andere, zum Beispiel der Parkplatz, wo ihr ganz am Anfang driftet, der Brian. Der ist beim Dodger Stadium. Der Friedhof, wo ganz oft vorkommt. Bei Fest ist auch dort im Areal. Wenn ihr dort interessiert seid, googelt es googlen und ich finde die Locations super easy. Und zurück. Speziell, uns hat immer so ein bisschen Autofans rum. Der hat uns jemand gefragt beim Toretto House, ob wir ein Foto machen mit unserem Auto. Wir haben natürlich so ein bisschen posig positioniert. ja, genau.
Ja. Wenn wir noch ein bisschen zum Food kommen.
Yes.
Wir haben ja schon den In-N-Out erwähnt, aber welchen Laden, kann man wirklich sagen, wir am meisten besucht haben, war der 7-Eleven.
Again.
Ja. Als wir den gesehen haben, also wir wussten, es kommt eigentlich von der USA, aber wir waren im asiatischen Raum so viel in 7-Elevens unterwegs. Dann haben wir gesagt, hey, komm, wir gleich mal schauen, was sie hier haben, weil ich es nicht mehr so im Kopf hatte, wir waren die letzten paar Mal, als wir in den USA waren. Und dann sind wir dort hergekommen, der war riesig, also im Vergleich zu den asiatischen. Und es hat etwa 5-6 verschiedene Kaffeesorten, die man dort konnte probieren und rauslassen. Und wir haben dann auch so ein Ritual kreiert. Und das habe ich irgendwie recht geschätzt. Es ist so ein bisschen, oder wie eine Routine vielleicht war, dass wir morgens aufgestanden sind. Und dann sind wir als erstes in 7-Eleven, gehen einen Kaffee holen. Und du hast einen Dirty Chai dort zusammengestellt. Vielleicht noch etwas Süßes dazu. Und das haben wir wirklich jeden Morgen gemacht. Und das hat wie schon so Freude gemacht, weil du gewusst, ah, jetzt kann ich wieder das machen. Und wenn du halt neu mehr Neues bist und ich trinke halt morgen gerne noch einen Kaffee, ist es manchmal so ein bisschen, ah, wo fange ich jetzt wieder einen Kaffee? Und ja, das hat recht Spass gemacht. Er hat mir gefühlt einen Liter Kaffee runterleeren. Sie hat ihre Becher für irgendwie, keine Ahnung, nicht mal 3 Dollar.
Ja, das ist jetzt der kleine Becher ist 2 Dollar, der mittlere 2,30, 2,60 und der grosse XL-Becher ist 3 Dollar und fast die dreifache Menge vom kleinen, ja, drin. Du bist wirklich so schwierig, was sollst du eigentlich jetzt genau sagen? Ja, ja. Eigentlich brauchst du nicht so viel, aber
nein,
es ist ja nur 50 Cent mehr und er ist auf einmal so einen halben Liter Chai-Latte mit einer riesen Zuckerladung. Du denkst, okay, ja, schon klar, warum es du so wahrscheinlich die Nummer 1 ist, weil es selber Gewicht. Ja, das Übergewicht betrifft.
Ja, und auch wenn du Zucker erwähnst, was wir auch feststellen müssen, das Wasser ist so teuer in den Läden zum Kaufen im Vergleich zu den Softgetränken. Also Softgetränke gleich die mega viel Zucker drin haben.
Ja, also ein Foto gemacht vom Enter, das war ein Panda Express, glaube ich, wo Small, Medium und Large einfach das Cola günstiger ist als das Wasser. Und das ist so, und es steht einfach oben an und du denkst so, hey, wie geht das? Also, warum lädt man das überhaupt zu? Ja, das ist, aber eben, wie man es halt kennt, warum ist es so Classic.
Ja, und eben an Geld, das wir ausgeben, 7-Eleven zum Essen, haben wir gut können zu Mittag essen für so 10-12 Dollar zusammen, hat ihr gesagt.
Und sonst, wir sind jetzt Tennis noch essen, was auch sehr bekannt ist. Da haben wir easy 20, 22 Dollar ausgegeben für ein einfaches Essen.
Ist das pro Person gewesen?
Das ist pro Person gewesen, ja. Über 40 Dollar zahlt dort.
Das ist schon noch viel, ja.
Weil eben dann kommen auch noch Tipps dazu und Taxes und eben Tipps, also die, ja, Trinkgeld, die dort ja, vielleicht fast obligatorisch sind. Und es fährt bei 10% bist du eigentlich schon ein dummer Löwe, wenn nur so wenig ist. 15, 20, 25%. Weil es halt einfach ein Lohnbestandteil ist. Ja, aber es ist eine sehr spezielle Kultur, die glaube ich, viele Amerikaner und auch Renu gesagt hat, dass sie absolut dumm machen. Es einfach in Anführungszeichen teurer und zahlen die Leute anständig, statt irgendwie über Trinkgelder die Löhne zu zahlen. Das ist ja wirklich keinen Sinn macht.
Ja, ja, sonst kulinarisch können wir nicht mega viel jetzt berichten. Ich muss sagen, wir haben in diesem eineinhalb Tag Mexiko kulinarisch schon mehr erlebt, habe ich das Gefühl, als in den USA. Aber es war auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir halt wieder eher günstig halt durchkommen wollten, weil das Auto schon so teuer war. Aber ja, es war gut, ein bisschen von meinem Auto, vom 7-Eleven zu leben. Ich glaube, auf Tour würde ich das nicht machen, weil es ist halt schon sehr ungesund. Und ich habe das Gefühl, dass es auch so magendarmmässig gemerkt, dass es ein bisschen anders war, als wir uns gewöhnt sind. Und sonst nennen, was man uns halt auch mega gut machen kann, ist Shopping. Wir haben nicht mega viele Sachen besucht, einfach aus dem Grund, ja, weil wir ich nicht mehr kaufen. Ich habe schon erwähnt, in der Target sind wir. Dort ist, glaub, der erste Tag, wo wir waren, der gsi. Und ich glaube, irgendwie zwei Sachen gehabt, das Bikini und das Top, das ich anhabe. Und sonst sind wir noch in einen Mall gegangen und es hat so ein bisschen, ja, die Standardläden, Hollister, Vans, auch so ein bisschen die Ami-Marken. Und wir haben auch festgestellt, dass die eigentlich schon deutlich noch günstiger sind als bei uns. Gerade so die Original American Brands. Mhm. Aber alles, was H&M, Zara etc., das ist genauso teuer wie bei uns, wenn nicht noch teurer.
Genau. Und das hat mich auch hier in Mexiko ein bisschen festgestellt, wenn du an der Kasse vorne bist und das Quengu-Regal siehst mit den Snickers, aber auch die ganzen Malls, die wir überall haben gesehen in Asien. Ich kann es nicht anders sagen, aber in Anführungszeichen ist es ein bisschen besser, aber scheiß Globalisierung. Es ist einfach alles so homogen, überall bekommst du genau gleiche Sachen, die genau gleichen Läden. Die Malls hineingehst, klar, wenn du ein bisschen Lädchen gehst, nebenan nicht. Aber es war wirklich so die perfekte Zusammenfassung, die wir jetzt über 7 Monate Asien in diesen Läden haben gesehen, ist jetzt dort einfach nochmal komprimiert gewesen, in den USA, in den Malls irgendwie. Und das hat mich so ein bisschen gestört im Reiseaspekt irgendwie. Das, ja, es ist so globalisiert, das Ganze, und homogen irgendwie. Ist ein bisschen schade, aber ja.
Ja, und eben, ich greife schnell vor, auch in Mexico City, eben, es hat sehr viele auch die europäische Läden, haben wir schon gesehen, wie Bershka, Pull&Bear und so. Aber es hat gleich auch viele so mexikanische Boutiquen, die ich gesagt habe, die ich vielleicht heute noch ein bisschen reinwette, einfach, weil ich es viel spannender finde, um zu schauen, ja, was haben die lokalen Geschäfte anzubieten, und man die sie auch älter unterstützen
sollte. Definitiv, ja.
Die globalen.
Voll. Ja. Jo. Noch zum Abschließen, ich habe es vorhin gesagt, wir haben noch ein paar andere Sachen gesehen, Quartierli. Wir waren auch noch in Beverly Hills. Das ist ja das bekannte Quartier, wo alle Reichen und Schönen leben in Los Angeles.
Wir werden Reiche noch Schöne sehen.
Und ja, da sind wir im Quartier herumgefahren. Es war so speziell, die Hütten zu sehen und die Kerne, die dort rumstehen. Und die Stimmung, die dort rum war, die irgendwie völlig anders war als in einer anderen Stadtteil. Und jetzt kommt, sind wir noch durchgefahren. Weil sie, ja, ich kenne die Geschichte dahinter nicht ganz genau, aber es ist so ein bisschen, ich glaube, von der Hip-Hop-Szene etc. ist es ein bekanntes Quartier. Ganz andere Stimmung war. Und dann Huntington Beach sind wir auch noch anschauen.
Das war mega schön.
Einen halben Tag der. Ja.
Also es hat mir mega, mega gut gefallen. Es ist wirklich so, ich weiß nicht, ob es ist Orange County oder nördlich von Orange County vielleicht. Er muss so ein bisschen aus California Vibes hat es der gehabt. Man kann surfen, skaten, es hat einen grossen Pier, der rausgeht. Und wir hatten super schönes Wetter gehabt. Dieser ist zwar gegangen und es war sehr, sehr kalt gewesen. Aber sonst, ja, es hat ganz, ganz viele Frauen in Yoga-Pants gehabt, die mit ihren grossen Getränken rumgelaufen sind. Ich habe mich dort auch so ein bisschen unter die Masse gemischt mit meinem Outfit. Aber ja, das ist, also hat mir einen mega schönen Ort gedacht. Und auch mega schöne Häuschen. Und ja, eben, es hat sehr, sehr viele verschiedene Gebiete in Los Angeles. Es ist ja enorm gross. Und ich weiß gar nicht, ob Huntington Beach gehört das noch zu L.A.?
Ich glaube es schon. Aber eben, L.A. ist eigentlich eine Stadt, bestehend aus vielen Städten. Mhm. Ja, ich glaube, immer so schwierig zu sagen, eine grosse Stadt. Aber eben, es ist eine riesige Fläche, ganz Los Angeles. Ich würde empfehlen, der Jan und Virginia haben zwar kein Auto gehabt, ich glaube, mit dem ÖV haben sie es gemacht, aber auch in der Downtown und so. Ich glaube nicht, dass sie diese Strecken zurückgelegt haben, weil es ist nicht ein gutes ÖV-Netz in Los Angeles. Und wenn ihr das Auto habt, geht das Zeug anschauen, fahrt hin und her, steigt aus, laufen ein bisschen Zeug umeinander. Aber eben, Laufen ist dort nicht so der Wahnsinn, weil mich kommt halt nicht so weit schlussendlich. Yeah. Und es ist halt wirklich auch nicht fußgängerfreundlich gemacht.
Genau, und eben, wir sind noch, haben wir das schon erwähnt, Downtown Hollywood sind wir auch noch kurz.
Genau, sind wir auch noch.
Sind wir vom Walk of Fame noch ein entlang gelaufen, weil man das fast machen muss, wenn man dort rum ist. Und wir wären noch fast in eine Talkshow gegangen, in die Jimmy Kimmel Talkshow. Kim Kardashian wäre dort Gast gewesen. Und ich tue die Kardashians, das ist ein bisschen ein Guilty Pleasure, schon seit, keine Ahnung, 2009, 2010 verfolgen. Und ich habe es schon recht nice gefunden. Und wir kamen dort eigentlich rein, ohne das Ticket zu kaufen. Du musst es wie vorbuchen, sozusagen. Und sie haben dann noch so ein paar Stand-by-Plätze, wenn es nicht gefüllt ist, dass man noch gehen kann. Wir haben uns dann in der Schlange eingereiht, das hat leider nicht mehr gelangt. Aber ja, es wär sicher mega cool gewesen.
Coole Erfahrung für die 5 Tage USA abschießen. Ja. Dein Fazit, wir waren vor 12 Jahren das erste Mal, unsere erste grosse Reise mit 18.
Also wir zusammen, ich war schon vorher.
Genau. Also ja, so genau, aber wir zusammen. Unsere erste grosse Reise, ich hatte den Ausweis, Auto, ich glaube, fange ich einen Monat gehabt oder so. Und dort einfach 2 Wochen lang rumgefahren. Wie hat es dich? So nach 12 Jahren wieder dorthin zurückzukommen zusammen?
Eigentlich einerseits sehr schön, weil wir viele Orte sind durchgefahren und sie waren, wo wir Erinnerungen hatten, wo wir zusammen da waren und junge Schnaufer waren. Und wir haben gesagt, ah, dort sind wir doch gewesen, ja, schau, das hat sich verändert. Aber eben das, was wir schon so ein bisschen eingangs erwähnt haben, es glänzt auch schon ein bisschen weniger als noch dazumal. Es war auch irgendwie so ein bisschen ernüchternd, gewesen, das zu sehen. Mhm. Weil man es halt echt noch so ein bisschen Angst im Kopf hatte. Aber ich glaube, für mich persönlich, wie ich glaube, so Kalifornien, das Flair gleich nie ganz verlieren. Und ich würde immer gerne dorthin gehen.
Ja, also hat eben die, sind mehr, glaube ich, die Erinnerungen, die dran sind.
Ja.
Die dort dran hängen, jetzt gerade für uns. Mm. Und, ja, so können wir, glaube ich, die USA als kurzen Abstecher eigentlich abschliessen. Wir haben es nicht geplant, in die USA zu gehen, länger. Wir haben den Flug, oder sind die USA wieder Flug, günstig gewesen, mm-hmm. in Los Angeles. Und haben eben einen günstigeren Flug genommen. So einen, Low-Cost Carrier haben wir dann nochmal genommen. Von Los Angeles nach Mexico City. Runter. Gut, aber ich sage Mexico City, die wir euch nächste Woche erzählen, beziehungsweise Mexiko generell. Wir werden dann weitergehen auf Puebla, zur Familie. Und würden zu den Reisetipps übergehen und geben dir heute das Stichwort «Kleine Shampoo Conditioner». Als Reisetipp.
Als Reisetipp, genau. Also ich habe am Anfang der Reise immer gedacht, hey, ich muss so eine riesige Flasche Conditioner oder Shampoo mitnehmen, einfach, dass man das so lange wie möglich herhält. Ich habe auch viele Sachen in fester Form mitgenommen. Ich habe während dem Reisen eigentlich gemerkt, dass das für mich persönlich jetzt viel cooler ist, einfach so Reisegrössen dabei zu haben, also so 100 ml. Und wenn die aufgebraucht sind, kann ich wieder etwas Neues kaufen. Und dann, ich persönlich habe dann immer Freude, wenn ich wieder etwas Neues testen kann, es irgendwie einen neuen Geruch gibt. Und darum würde ich eigentlich, wenn man länger so unterwegs ist, gar nicht so viel mitnehmen. Weil überall, wo wir waren, sogar in Indien, hat man einfach überall Zugang gehabt zu Haarprodukten, zu Seifen, zu Duschsachen.
Stichwort Globalisierung zu den bekannten Produkten. Also Head & Shoulders, ja, kannst du überall in jedem, ja, kleinsten Kuckucksläden kaufen.
Das ist so. Von dem her gesehen, eben, man muss wirklich sein Necessaire nicht bretsch vollladen. Und diesen Fehler habe ich am Anfang ein bisschen gemacht, habe alles aufgebraucht. Und jetzt lebe ich wirklich von so kleinen Packungen.
Zweiter Tipp, US-Dollar dabei haben und nein, wenn ihr in die USA geht, sowieso ja, aber auch sonst, nehmt sagen wir mal so $200 mit, ein kleiner, in 10er, 20er Nötchen auch, kann euch immer helfen, weil US-Dollar wird wirklich fast überall akzeptiert, auch wenn der Schweizer Franken ein bisschen stärker ist mittlerweile, wird der nicht überall genommen, aber mit dem Dollar könnt ihr eigentlich überall, könnt ihr das so ein Zeug zahlen, als Depot hinterlegen, und es gibt noch einen zweiten Trick dazu, dann erzählen wir euch die nächste Woche, dass ihr mit diesen Dollar noch machen könnt. Jo, das wär's gewesen. Wir haben noch ein ganz kleinen Abschluss noch von dieser Episode, wo wir euch so ausklingen lassen. Ein Teil von euch haben es vielleicht schon gehört, wegen dem haben wir es am Schluss genommen von der Episode. Und zwar sind wir diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, habt ihr das gehört, vom Sven angefragt worden. Er arbeitet bei Energy und ist ein bekannter Kollege vom Fußball, den ich kenne. Schon länger und hat uns angefragt, hey, ich habe ein paar Fragen an euch, an eure Weltreise. Darf ich die stellen und dann am nächsten Tag auf Sendung kicken? Und haben natürlich sehr gerne beantwortet. Und ja, dann ist das dann zweimal auf Energy gelaufen, Energy Bern,
ja.
Und hat uns natürlich sehr gefreut, dass da unser Podcast mittlerweile ja, im Radio ist gekommen irgendwie. Und
hat uns auch noch ein paar Follower beschert. Darum an dieser Stelle, die wirklich jetzt auch den Podcast hören, uns nicht nur auf Instagram verfolgen, herzlich willkommen.
Genau, schön, seid ihr dabei und habt dem Aufruf gefolgt. Ja, erzählen wir nicht gross weiter. Wir sind mit uns einfach einblenden, lassen so durchlaufen. Und wie gesagt, wünsche euch eine gute Woche und bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal, habt's gut. Tschüss
zusammen. Tschüss zusammen.
Mit Energy Bern, gekonnt Richtung Feierabend. Energy
Einfach auf wieder vor. Ich glaube, so das Berner Motto. Sowieso, wenn wir die letzten paar Tage punkto Wetter angeschaut haben, oder? Wir könnten ja jetzt irgendwo an einem warmen Strand liegen. Wir könnten das Ganze so, wie die jungen Berner Bärli, der Erik und die Larissa machen. Die haben vor über einem halben Jahr ihre Sachen nämlich gepackt und gesagt, wir gehen ein Jahr lang auf Weltreise. Unterwegs daheim heisst das Weltreiseprojekt von Erik und der Larissa. Im Moment sind sie in Kalifornien, haben auf dem Weg der Terre natürlich schon viel erlebt.
Mein absoluter Highlight war sicher auf den Philippinen, wo ich freediven ging. Ich dort auf 10-15 Meter unten bin mit riesen Sardinenschwärmen und Schildkröten. Ich ging schwimmen und in dem wunderschönen hellblauen Wasser von den Philippinen. Es war unbeschreiblich schön.
Gut, ist er rechtzeitig wieder aufgetaucht, weil sonst hätte uns das Highlight von der Larissa in dieser Reise bis jetzt erst gar nicht gegeben.
Mein absoluter Highlight ist der Heiratsantrag, den mich der Erik damit überrascht hat. Das ist auf einer ganz kleinen, einsamen Insel. Die war unbewohnt auf den Philippinen.
Davon, das ist so ein Sehnsuchtstraum von ganz vielen, habe ich inzwischen noch immer mal wieder durchdrücken ist, oder? Aber es gibt auch Sachen, die man dann gleich einst aus der Distanz an den Heimen lernt schätzen.
Hier im Ausland, egal ob es jetzt war, kann man nie vom Wasser nicht trinken und muss sich immer organisieren. Und das ist ein enormer Luxus, den wir haben in der Schweiz.
Ein Jahr lang auf Weltreise, der Erik und Larissa machen genau das, ist natürlich auch eine gewisse Kostenfrage. Vielleicht ein bisschen Badzeit sie schon braucht.
Ungefähr 13'000 Franken pro Person. Und die 13'000 Franken splitten sich eigentlich Übernachtung, Essen, Transport und Züchtungs auf. Und von dem her gesehen sind wir ziemlich gut drin, bei einem Gesamtbudget von 30'000 Franken pro Person für ein Jahr.
Unterwegs daheim, so heisst das Reiseprojekt von Erik und der Larissa, dem jungen Berner Bärli. Nach einem halben Jahr mal Zwischenfazit gezogen, kannst du ihn folgen auf Instagram, unterwegs daheim. Gleich heisst auch der Podcast, selbstverständlich überall dort, wo es Podcasts gibt.
Energy Downtown. Downtown. Energy Bern auf 101,7 und auf DAB+.
Sorry Aline, jetzt ist es auch gleich ein bisschen länger gegangen, der Podcast heute durch das Interview, aber ich hoffe, denkst du morgen uns mit dem Muskelkater.
Ciao.
Mach's gut, tschüss.